Herzlich willkommen zu Senkrecht Starter, dein YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Ich bin der Mauro und ich erzähle dir, was die Woche so in der Raumfahrt abging. Viel Spaß! Wir hatten eine weitere spannende Woche in der Raumfahrt. Wir schauen uns heute unter anderem an, was die Woche so gestartet ist, das Konzept der neuen Rakete von Rocket Lab und was dran ist an der Ankündigung von Elon Musk, dass SpaceX kurz vor der Pleite steht. Ja, und am Ende gebe ich dir wie immer einen Ausblick auf die Starts der kommenden Woche. Wenn dir mein Newsformat gefällt, dann lass dem Video gerne ein Like da und wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen magst, genau, abonnieren. Senkrecht Starter ist dein YouTube-Kanal für die Zukunft der Raumfahrt. Fangen wir mit den Starts der vergangenen Woche an. Gerade heute Nacht um 1.19 Uhr MEZ ist die 8. Soyuz-Fregattmission mit Galileo-Navigationssatelliten gestartet. Fun Fact, der Start der russischen Soyuz war von Kourou aus, also dem europäischen Raumhafen in Französisch-Guyana. Bis auf die ersten beiden Probesatelliten wurden alle 8 Galileo-Soyuz-Missionen von Kourou aus gestartet. Wenn du sehen magst, wie bei der OHB in Bremen Satelliten entstehen, schau mal in meine Episode zu meinem Besuch bei der OHB. Sonst war es tatsächlich eine ruhige Woche, was Starts angeht. Am Freitagmorgen, den 3.12. um kurz nach Mitternacht hat SpaceX von Cape Canaveral eine Falcon 9 gestartet. An Bord waren 48 Starlink-Satelliten und 2 Black Sky Erdbeobachtungssatelliten. Cape Canaveral ist ein gutes Stichwort. Laut einem Tweet von Elon Musk wird nun mit dem Bau der Starship-Startanlage an Cape Canaveral begonnen. Das ist nicht wie dieser Start der Falcon 9 an der Startrampe SLC 40 der US Space Force, sondern wohl in unmittelbarer Umgebung zur Startrampe 39A im Kennedy Space Center, von der die Crew Dragon auch startet und schon Neil Armstrong zum Mond aufgebrochen ist. Ich muss sagen, dass mich das nicht sonderlich überrascht, da die möglichen Startkorridore von Boca Chica aus sehr limitiert sind. Übrigens auch ein Grund, warum Felix von What About It nach Florida zieht, weil er das genauso antizipiert hatte, dass die Musik in Zukunft in Florida spielt und nicht in Texas. Rocket Lab, oder besser gesagt deren CEO Peter Beck, hat das neue Design der Neutron-Rakete vorgestellt. Falls du Rocket Lab und die Elektron-Rakete noch nicht kennst, schau mal in mein Video zu dem Thema. Fun Fact, der CEO von Rocket Factory Augsburg, Stefan Brieschenk, hat bei Rocket Lab früher mal gearbeitet. Mein Interview mit Stefan kann ich dir auch sehr empfehlen. Aber zu Neutron, erstmal die harten Fakten. Die Neutron soll eine 40 Meter hohe zweistufige Rakete in CFK-Bauweise werden. Als Startgewicht sind 480 Tonnen geplant. Das ist dann schon eine richtig große Rakete, nix Micro-Launcher. Zum Vergleich, Falcon 9 sind wir bei 550 Tonnen, bei Soyuz etwas über 300 Tonnen. Mit 15 Tonnen Nutzlast in den niedrigen Erdorbit will Rocket Lab offensichtlich direkt mit der Falcon 9 konkurrieren. Das mag erstmal größenwahnsinnig klingen, aber vielleicht ist es auch ein extrem cleverer Move, weil vermutlich andere Hersteller diese Größe als zu dominant durch SpaceX links liegen gelassen haben. Aber seien wir ehrlich, sobald das Starship fliegen wird, wird SpaceX Falcon 9 und Falcon Heavy einmotten oder nur noch bemannte Crew Dragon Flüge damit durchführen. Dann könnte ich mir vorstellen, wird man mit einem Träger, der die Fähigkeiten der Falcon 9 verlässlich und kostengünstig ersetzt, ja vermutlich ein gemachtes Nest vorfinden. Aber das ist nur eine Vermutung von mir. Zum Mond soll die Neutron 2 Tonnen befördern können und zur Venus 1,5 Tonnen. Ich träume immer noch von Luftschiffen und fliegenden Städten auf der Venus-Atmosphäre. Der Durchmesser der Neutron ist mit 7 Metern verhältnismäßig breit. Ein Hauptgrund, warum die Falcon 9 so lang und dünn ist, ist die Beschränkung der Booster in der Breite. Mit 3,7 Metern bleibt sie so nämlich unter den Schwerlasttransportmaßen. So kann SpaceX den Booster ohne großes Absperren in den USA im normalen Verkehr befördern. Die Neutron soll wohl in der Nähe des Startplatzes gebaut werden und dorthin auch nach dem Start zurückkehren. Denn auch die Neutron soll wiederverwendbar werden, ähnlich zur Falcon 9. Daher auch die ungewöhnliche Form, die mehr Fläche zum Abbremsen in der Atmosphäre zur Verfügung stellt. Anders als SpaceX setzt Rocket Lab aber nicht auf Gridfins zur atmosphärischen Steuerung, sondern auf Canards, ähnlich zu Blue Origin. Aber bevor sie zum Startplatz zurückkehren kann, muss sie erstmal starten. Dafür wird die Neutron 7 Archimedes-Triebwerke erhalten. Archimedes? Ja genau, der Dude mit der Krone und der Badewanne. Schaust du mein Video über Hydrostatik. Die Archimedes-Triebwerke laufen mit flüssigem Methan und flüssigem Sauerstoff, kurz Methalox, und sollen einen Schub von jeweils 1 Meganewton haben, also über 100 Tonnen Schub bereitstellen. Zum Vergleich, das Merlin von SpaceX bringt es gerade mal auf 85 Tonnen Schub. Mit dem Merlin teilt sich das Archimedes-Triebwerk aber den Antriebszyklus. Offener Gasgenerator im Nebenstromzyklus. Für die Effizienz ist der Zyklus natürlich nicht so geil, aber mit 320 Sekunden ISP wäre man deutlich besser als das Merlin 1D, was natürlich der Treibstoffkombination geschuldet ist. INEOS hat sich die Triebwerkswerte mal angesehen und hält sie für extrem konservativ. Das würde natürlich Luft nach oben für die weitere Entwicklung lassen. Die zweite Stufe hat ein einzelnes vakuumoptimiertes Triebwerk. Was für ein Triebwerk das ist, wurde von Peter Beck nicht genauer gesagt. Naheliegend wäre eine vakuumoptimierte Version des Archimedes. Das hätte dann mit über 100 Tonnen Schub aber ganz schön viel Power für eine kleine Oberstufe. Was wir wissen, ist, dass auch die Oberstufe Messerloks verbrennen wird. Und hier haben wir jetzt etwas, das wirklich etwas Besonderes ist. Die Oberstufe wird sich in der ersten Stufe befinden und komplett von ihr umschlossen werden. Die zweite Stufe soll in der ersten Stufe eingehängt werden. Bei der Stufentrennung wird sich die Nutzlastverkleidung öffnen und zweite Stufe plus Nutzlast freigeben. Anschließend wird die Nutzlastverkleidung sich wieder schließen und zusammen mit der ersten Stufe zurück zum Startplatz gebracht. Etwas, das SpaceX ja aufwendig mit Schiffen macht, also die Nutzlastverkleidung mit Fallschirmen zurückbringen und dann mit Schiffen aus dem Wasser fischen. Definitiv sehr geile Idee und cool anzuschauen. Ob es praktikabel ist, wird sich zeigen. Wohl so einmalig ist die Idee ja eigentlich gar nicht. Wer hat es auch so gemacht? Naja, das Space Shuttle. Das hat ja seine Nutzlastverkleidung in Form seines Frachtraums auch wieder zur Erde gebracht. Ja, ich weiß, sauteuer und ist vermutlich schuld daran, dass wir noch immer nicht auf dem Mars sind, aber das Space Shuttle war schon ein irres Gerät. Aber ich schweife ab. Sehr interessant, dass Rocket Lab weiter an CFK, also an Kohlefaserverbund, festhält. Gefühlt ist ja Edelstahl total angesagt. Ich glaube, die wissen, was sie tun und haben eine Menge Erfahrung mit der Electron, die ja die erste und einzige völlig CFK-gefertigte Orbitalrakete ist. Etwas, das mir tatsächlich am besten gefallen hat, war die Aufhängung der Oberstufe. Laut Peter Beck soll es die leichteste Oberstufe aller Zeiten werden. Das kann jetzt nicht absolut gemeint sein, da ist jetzt zum Beispiel die Oberstufe der Rocket 3 von Astra bestimmt leichter. Ist ja auch ein viel kleineres Vehikel, eine kleinere Rakete. Wie auch immer, anstatt die Oberstufe auf Druck zu belasten, was wegen der Knickung viel mehr Material erfordert, wird die Oberstufe in die erste Stufe eingehängt. Das heißt, die Hauptbelastung der Struktur ist eine Zugbelastung. Es wurde jetzt kein Startdatum genannt, es kursiert aber die Zahl 2024 im Raum. Was angesagt wurde, ist, dass die Triebwerkstests 2022 beginnen sollen. Bin sehr gespannt, ob Rocket Lab auch ein Triebwerk mit Turbopumpen zum Laufen bekommt. Ich habe mir sagen lassen, das wäre weltenschwerer, als ein Triebwerk mit elektrischen Pumpen zu betreiben. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es richtig geil. Klar sind das alles nur Renderings, aber im Gegensatz zu den meisten Startups da draußen fliegt Rocket Lab seit bald 4 Jahren Raketen in den Orbit. Also die bekommen von mir einen Strauß an Vorschusslorbeeren für ihre Ankündigung. Wenn wir beim Thema Vorschusslorbeeren und geplante Wiederverwendung sind, nachdem in Europa seit Jahren erzählt wird, dass sich Wiederverwendung von Raketen nicht lohnt, will man es dann jetzt doch ausprobieren. Die Ariane Group hat für ihr Themis-Programm einen Treibstofftank getestet. Das Themis-Programm der ESA zielt auf die Entwicklung eines Raketenprototypens ab, der eine wiederverwendbare erste Stufe einer Rakete demonstrieren soll. Themis ist dabei eher mit Starhopper oder Grasshopper von SpaceX vergleichbar, also nichts, das man in den Orbit fliegen soll. Bei den aktuellen Tests wurden die Tanks mit kryogenem Treibstoff befüllt und entleert. Freut mich, wenn es da vorwärts geht. Mit der Ariane 6 wird man ja leider keinen Blumentopf mehr gewinnen, wenn sie dann mal fliegt. Da ist es nur konsequent, schon an der nächsten Rakete zu arbeiten. Fun Fact, auch das Prometheus-Triebwerk wird mit Messerloks betrieben. Sehr angesagte Kombination gerade. Eventuell war mein Thumbnail letzte Woche zum James Webb Space Telescope etwas reißerisch. Der Montagezwischenfall scheint keine ernsten Probleme verursacht zu haben. NASA und ESA haben den Start des 10 Milliarden Dollar teuren James Webb Space Telescope für Ende Dezember freigegeben. Auch wurde mit dem Betanken des Weltraumteleskops begonnen. Für den letzten Teil seiner Reise und die Positionierung verwendet James Webb hypergole Treibstoffe, genauer Hydrazin und Distickstofftetroxid. Gestartet wird das NASA-Instrument James Webb von der ESA an Bord einer Ariane 5. Start ist weiter für frühestens am 22. Dezember geplant. Neues von der großen orangen Rakete. Es gibt ein Problem mit der Steuerung eines SLS-Triebwerks an der Rakete, die jetzt Artemis 1 fliegen soll. Am vergangenen Wochenende tauchten Gerüchte über ein Problem mit der Steuerung bzw. den Steuergeräten eines der 4 RS-25-Triebwerke auf, die ja die Hauptstufe des Space Launch Systems antreiben sollen. Fun Fact, eine der Neuerungen an den Triebwerken, die ja noch aus den Space Shuttle-Zeiten stammen, war eben dieser Triebwerkscontroller. Wie Aviation Week berichtete, begann die Fehlersuche am 22. November. Offiziell ist der erste Start des SLS mit Artemis 1 noch ohne Menschen für den 12. Februar 2022 geplant. Eine News, die die SpaceX-Kritiker genüsslich konsumiert haben, als wären es die Tränen von Elon Musk in einem Kristallglas, war eine geleakte Mail von Elon Musk an alle SpaceX-Mitarbeiter. Ich habe euch die Mail einfach mal übersetzt. Elon Musk schreibt: Leider ist die Krise in der Raptor-Triebwerksproduktion viel schlimmer, als es noch vor ein paar Wochen schien. Als wir uns nach dem Ausscheiden der früheren Führungskräfte mit den Problemen befassten, stellte sich leider heraus, dass sie weitaus schwerwiegender sind, als berichtet wurde. Es gibt keine Möglichkeit, dies zu beschönigen. Ich wollte mir dieses Wochenende frei nehmen, mein erstes freies Wochenende seit langem. Aber stattdessen werde ich die ganze Nacht und das ganze Wochenende über an der Raptor-Produktionslinie arbeiten. Wenn Sie nicht gerade wichtige Familienangelegenheiten haben oder physisch nicht nach Hawthorne zurückkehren können, brauchen wir alle Hände an Deck, um uns von dem zu erholen, was offen gesagt eine Katastrophe ist. Die Folgen für SpaceX, wenn wir nicht genügend zuverlässige Raptor-Triebwerke herstellen können, sind, dass wir dann Starship nicht fliegen können. Was wiederum bedeutet, dass wir die Starlink-Satelliten V2 nicht fliegen können. Falcon hat weder das Volumen noch die Masse, die benötigt wird, um die Satelliten V2 in den Orbit zu bringen. Starlink V1 ist für sich genommen finanziell schwach, während V2 stark ist. Hinzu kommt, dass wir die Produktion von Terminals auf mehrere Millionen Einheiten pro Jahr hochfahren, was einen enormen Kapitalaufwand bedeutet, vorausgesetzt Starlink V2 befindet sich in der Umlaufbahn, um den Bandbreitenbedarf zu decken. Andernfalls werden diese Terminals nutzlos sein. Es läuft darauf hinaus, dass wir ernsthaft Gefahr laufen, bankrott zu gehen, wenn wir es nicht schaffen, im nächsten Jahr mindestens alle 2 Wochen ein Starship zu fliegen. Vielen Dank, Elon. Okay, so viel vom Techno-King himself. Also fassen wir das mal zusammen. Die Fertigung der Raptor-Triebwerke läuft nicht mit der Geschwindigkeit, die sie bei SpaceX geplant hatten. Ist natürlich ärgerlich, aber die Dinger funktionieren, wie wir ja mehrfach bewundern durften. Das modernste und in seiner Gesamtheit leistungsstärkste Raketentriebwerk mit keiner Konkurrenz, noch nicht mal in der Entwicklung befindlich, ja, das ist das Raptor-Triebwerk von SpaceX. Und man muss ja auch sagen, die Raptoren werden für Elon Musk viel zu langsam, aber aktuell in Stückzahlen und in einer Geschwindigkeit produziert, die in der gesamten Industrie ihresgleichen sucht. Zum Vergleich, ein RS-25 hat eine Bauzeit von 2 Jahren pro Stück. Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass auch kein Raumfahrtprogramm da draußen ansatzweise so ambitionierte Ziele hat wie SpaceX. Fakt ist, dass Booster aktuell 29 und Starship 6 Raptor-Triebwerke haben, also pro Flug 35 Triebwerke benötigt werden. Geplant ist in der Fertigung in McGregor mal täglich ein Triebwerk zu fertigen. Ob das dann Raptoren sind, ist ja aktuell noch nicht so ganz klar, da Elon ja schon vom nächsten Triebwerkstypen spricht. Täglich ein Triebwerk wären also grob genug Triebwerke für 10 Booster plus Chips pro Jahr. Und von diesen Produktionskapazitäten ist man offensichtlich weit entfernt, was für das Starship bedeutet, dass es im Zweifelsfall alles etwas länger dauert. Das ist für Elon Musk natürlich unerträglich. Wie genau es um die Finanzen bei SpaceX steht, weiß ich natürlich nicht. Laut Elon Musk ist das Starship-Programm 90% intern finanziert. Eric Berger nennt die unbestätigte Zahl von $1 Milliarde pro Jahr für die Entwicklung in Boca Chica. Und etwa $5 Milliarden Programmkosten Starship und nochmal so viel für Starlink. In der letzten Finanzierungsrunde wurde SpaceX mit $100 Milliarden bewertet. Eine Zahl in der Mail, die mich aufhorchen lässt. Elon Musk sagt, die Terminalproduktion für Starlink wird auf mehrere Millionen Einheiten pro Jahr hochgefahren. Das heißt ja mal mindestens 2 Millionen Einheiten pro Jahr für mindestens 2 Jahre, sonst würde es ja keinen Sinn ergeben, von pro Jahr zu sprechen. Das wären also mindestens 4 Millionen Starlink-Kunden, die pro Monat $99 ausgeben. Also knapp $5 Milliarden an Cashflow pro Jahr. Nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, das ist die gleiche Größenordnung wie das Jahresbudget der ESA. Und ich glaube jetzt nicht, dass man eine Produktionskapazität von mehreren Millionen Stück aufbaut, wenn man sich dann mit 4 Millionen ausgelieferten Geräten begnügt. Ja, für diese horrenden Summen ist natürlich wichtig, dass man den Service auch zuverlässig anbieten kann. Und das ist dann auch der Punkt, der Elon Musk besorgt. Sowohl die Starlink-Satellitenproduktion als auch die Produktion der Terminals wird Geld verschlingen. Geld, das man auch wieder einnehmen muss. Das funktioniert nur mit einer Kundenbasis, für die es ja dann die Satelliten braucht. Und jetzt hier meine Meinung, also mit Vorsicht zu genießen. Das mag extrem wehtun, die Produktionskapazitäten aufgebaut zu haben, ohne sie nutzen zu können, aber die Existenz von SpaceX, sehe ich jetzt nicht bedroht. Die Falcon 9 wird bis auf weiteres extrem wettbewerbsfähig bleiben. Astronautische und touristische Missionen mit SpaceX werden noch lange die beste und günstigste Art sein, in den Orbit zu kommen. Sollten, worst case, alle Stricke reißen, Starship-Programm am Stagnieren, keine Investoren, keine staatlichen Hilfen, dann müsste Elon Musk sich halt doch von den weiteren Tesla-Aktien trennen. Ich bin mir sicher, er würde keine seiner Firma sterben lassen. Und selbst wenn, warum auch immer SpaceX pleite geht und das Starship-Programm endet, die Raumfahrt wurde revolutioniert. Es gibt keinen Weg mehr zurück zum Old Space. Jeder, der heute Raumfahrt langsam und teuer denkt, ja, der wird sich die Frage gefallen lassen müssen, ob er entweder faul oder unfähig ist. Das mag nicht immer fair sein, aber hat der hochsubventionierten Hinterzimmerpolitiker Raumfahrt meiner Meinung nach mal ganz gut getan. Kommen wir zu den Starts der kommenden Woche. Der Start der Atlas V 551 mit den Technologieerprobungsmissionen für die US Space Force wurde auf Montag, den 6. Dezember verschoben. Startzeit ist für 10.04 Uhr MEZ angesetzt. Genau, das war der Start mit den Laserlinks für die NASA und dem Spacetag für die Space Force. Rocket Lab startet erneut eine Electron, also die aktuelle Rakete, noch nicht die Neutron. Oder zumindest ist das für Dienstag, den 7.12. um 1.40 Uhr MEZ geplant. An Bord sind 2 Black Sky Erdbeobachtungssatelliten. Am Mittwoch, den 8.12. um 8.38 Uhr startet Russland eine Soyuz mit Soyuz-Raumschiff zur ISS. Kein regulärer Crewflug, sondern ein 12-tägiger touristischer Flug. Und zwar der japanische Milliardär Yusaku Maezawa fliegt zusammen mit seinem Assistenten. Der erste Flug in der Geschichte, bei dem zwei Japaner gleichzeitig ins All fliegen. Mizawa, genau, das war der Milliardär, der sich mit dem Starship und einer Gruppe von Künstlern um den Mond schießen lassen möchte. Davon hat man in letzter Zeit weniger gehört. Apropos SpaceX, am Donnerstag, den 9. Dezember, soll um 7 Uhr MEZ eine Falcon 9 mit dem IXPE der NASA starten. Das ist die Abkürzung für Imaging X-Ray Polarimetry Explorer. Ein Satellit mit drei identischen Teleskopen, um die Polarisation von Radiowellen von schwarzen Löchern, Neutronensternen und Quasaren zu untersuchen. Fun Fact, der Start dieser Mission kostet die NASA 50,3 Millionen Dollar und damit deutlich weniger als die über 60 Millionen Euro, die eine Ariane 6 im Starten kostet. So viel zum Thema: SpaceX verlangt für seine Flüge von der Regierung so unverschämt viel Geld. Aber kommen wir zur nächsten Vaterschaftsvertretung auf Senkrechtstarter. Am Montag geht es nach Tonys Beitrag über den ISS-Orbit um das Starship. Besser gesagt, Sirwan hat eines seiner großartigen Starship-Updates für Senkrechtstarter vorbereitet. Tausend Dank, Sirwan. Hashtag Team Space. Hier geht wieder ein fettes Dankeschön ans Discord-Rechercheteam, die wie immer die News mit zusammengetragen haben. Und ein ganz großes Dankeschön geht natürlich an euch, die Community, fürs Liken, Kommentieren und Teilen meiner Videos. Besonderer Dank geht wie immer an meine Schutzengel, die mich durch eine Patreon- oder YouTube-Kanalmitgliedschaft monetär unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr macht diesen kleinen, aber feinen Nischenkanal auf Deutsch möglich und helft mit, Menschen für die Raumfahrt zu begeistern. Hashtag Team Space. Wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, genau, abonniere gerne meinen Kanal, denn gibt's ja jeden Montag eine neue Technik-Episode von Senkrechtstarter, ja, und am Wochenende immer die Raumfahrt-News. Ich hoffe, die News heute haben dir gefallen. Wenn ja, Like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.